Der BTC Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen.
Herzlich willkommen zum BTC Echo Podcast. Heute ein wiederkehrender Gast und zwar Lawrence Barr. Hallo Lawrence.
Na, hallo Alex.
Ja, du bist ja jetzt schon zum zweiten Mal bei uns im Podcast und deswegen kann ich den Zuschauern auch gleich am Anfang empfehlen, falls ihr die erste Folge mit Lawrence noch nicht gehört habt, dann macht das auf jeden Fall. Ihr könnt ja jetzt hier einfach kurz pausieren und die euch nachträglich runterladen sozusagen ins Gehirn. Und wir werden so ein bisschen im Gespräch darauf eingehen, was hat sich denn jetzt seit April 2019 bis jetzt, also wir nehmen die Folge im November auf, geändert. Sowohl bei Shopinbit als auch was Lawrence zu den Nutzungszahlen sagen kann und so weiter. Also das wird so der grobe Kontext der Unterhaltung sein. Aber Lawrence, vielleicht nur noch ganz kurz so. So ein Zweizeiler für die Leute, die dich noch nicht kennen oder so, stell dich vielleicht mal kurz vor und wie du darauf gekommen bist, Shopinbit zu machen.
Ja, gerne doch. Also was ich mache, ist, ich betreibe zwei Webseiten. Das ist einmal shopinbit.de und da kann man über 80.000 Produkte ausschließlich mit Kryptowährungen kaufen. Und des Weiteren habe ich noch die zweite Webseite, die heißt satoshigoods.de und da gibt's allerlei Merchandise-Zeug, also von Klamotten, Schmuck, Bitcoin-Eiswürfel, Feuerzeuge, was weiß ich. Also alles, was so das Krypto-Nerd-Herz begehrt, so ungefähr. Ja, und wie ich darauf gekommen bin, naja, das hat man ja eigentlich im ersten Podcast ja schon ganz gut, aber in einem Satz zusammengefasst. Mir ging das auf die Nerven, dass ich entweder Gutscheine benutzen musste oder auscashen, um irgendwas mit Kryptos, also Bitcoin oder Dash, einkaufen zu können. Und dann habe ich mir gedacht, das mache ich halt selber. Aber die ganze Geschichte, wie gesagt, im ersten Podcast, da ist die länger erzählt.
Genau, da kann man mal sehen, was eine kaputte Grafikkarte alles in Gang setzen kann.
Spoiler-Alarm, ja, das ist eigentlich der Hauptgrund.
Genau, okay, ja super. Und jetzt, Shopinbit gibt es jetzt seit fast einem Jahr. Was ist so dein Big-Picture-Erfahrung? Wie fühlt sich das an, so einen Online-Shop zu managen, der Kryptowährungen nimmt?
Der Kryptowährungsteil ist ja relativ überschaubar. Also wo sich die meisten Leute ja immer fragen, ist ja die steuerliche Geschichte, aber im Prinzip ist es halt einfach nur ein weiteres Fremdwährungskonto. Man muss einfach nur die Listen führen. So, das ist jetzt nicht der schwierige Teil. Wo es komplizierter wird, ist die Volatilität. So, also vielleicht fangen wir einfach gleich damit an. Also die Volatilität hat eine sehr interessante Auswirkung auf das Kaufverhalten auf shopinbit.de.
Ja.
Also auf shopinbit.de, da kann man ja nur mit Kryptowährungen bezahlen und auf Satoshi Goods, da kann man auch mit PayPal und Klarna bezahlen, weswegen ich das jetzt ausklammere. Satoshi Goods, weil sowieso 90% der Bestellungen dort mit PayPal bezahlt werden, was vielleicht zum anderen Zeitpunkt wichtiger ist. Bezüglich der Volatilität, die größte Gefahr, sozusagen das größte Risiko in meinem Geschäftszweig als Crypto-Only-Business ist die Volatilität zwischen Absenden der Coins, bis es bei der Börse ankommt. So, also je nachdem, wie schnell die Transaktionszeiten sind oder wie viele Bestätigungen benötigt werden, damit es bei der Börse als akzeptiert angenommen wird, umso geringer oder größer ist halt mein Volatilitätsrisiko, dem ich ausgesetzt bin. Weil an sich muss ich ja nur planen, also ich habe ja feste Ausgaben hier, Steuerberater, Hosting, was weiß ich alles, die haben ja alle feste Zahlungszeiträume und auch die Lieferanten, die ich mit Euros bezahlen muss, da weiß ich ja, zu Zeitpunkt X muss ich so und so viel Euros an die überweisen. Und die kann ich ja dann planen, dass ich die zu dem Zeitpunkt erst umtausche. So. Also da kann man das Risiko zwar minimieren, aber es ist halt immer da. Und ich denke, das ist so das Größte, was ich persönlich jetzt nicht so gedacht habe, dass die tatsächlich die Bestätigungszeit da irgendwie ein Hauptfaktor von dem Risiko ist und nicht eher nur ein Nebenfaktor. Mhm. So, ja,
Also meinst du jetzt die Zeit zwischen der Kunde bestellt was und die Zahlung des Kunden ist angekommen oder wenn du die Kryptos wieder zu Fiat machst?
In Letzteres, also wenn ich die Kryptos wieder zu Fiat machen muss. Also beim Kunden, das macht ja keinen Unterschied, weil wie gesagt, man hat ja Zahlungsziele und dann kann man das ja planen, wann man den Einkaufspreis dann natürlich überweist in Euros. Also und davon natürlich umgetauscht. Ja, genau. So, das ist dann entspannt. Was der andere, ein anderes Opener, Eye-Opener war ja, wenn man sich das so vorstellt, so ja, ich mache jetzt einfach einen Webshop auf, naja, klickst du ein bisschen hier, klickst du ein bisschen da, und dann steht so ein Shop halt. Nee, das ist nicht der Fall. Also, wer euch das erzählt, das ist Blödsinn, ne? Absoluter Schwachsinn. Also, wenn ihr nicht nur 3 Produkte verkaufen wollt, dann ist so ein Online-Shop richtig viel Arbeit. Das ist nicht entspannt zu Hause rumsitzen und dann hier Tim Ferriss 4 Stunden Arbeitswoche genießen, sondern das ist richtig harte Arbeit. Allein von den Produktbildern, die Beschreibungstexte, die SEO-Optimierung, schwierig. So, also da steckt schon richtig Arbeit dahinter. Das sind so meine 2 großen Punkte, würde ich jetzt sagen.
Ja, und gerade wo du die Produkte ansprichst, du hast ja das vorhin schon im einleitenden Satz gesagt, ihr habt ja jetzt mittlerweile über 80.000 verschiedene Produkte im Online-Store, was ja im Vergleich zum, im April waren das noch 5.000, das ist ja ein enormer Zuwachs, was ihr da an Produkten noch aufgenommen habt. Was für Produkte sind das jetzt, die ihr mehr habt und wie war das, das hochzuscalen?
Also das Hochscalen ist noch nicht ganz fertig, muss ich fairerweise sagen. Also ich habe ja damals Shop-in-Bit ja selber gebaut, hier mit WooCommerce, weil das tatsächlich damals die einzige Möglichkeit war, Kryptos direkt ohne Mittelsmann per Plugin annehmen zu können, automatisiert. Und ich bin nämlich gerade dabei, das umbauen zu lassen, auf eine neue Shop-Plattform, nennt sich Shopware, ist vielleicht dem einen oder anderen Hörer bekannt, weil tatsächlich WooCommerce ein paar Probleme hat mit so einer großen Menge Produkte, weswegen die jetzt noch direkt auf der Seite drauf sind sie nicht, aber sie sind dann über den Bestell- bzw. Concierge-Service anfragbar. Und das ist also eigentlich alles Mögliche von Waschmaschinen, Geschirrspülern, Fernsehern, Handys, Spielzeug für Kinder, Spielzeug für Erwachsene, Möbel, also ist einiges. Und die Produkte an sich selber zu bekommen, also sprich Lieferanten dafür zu finden, ist gar nicht so schwierig. Also ich habe ja jetzt meinen Pitch, wie ich die Leute an Bord holen kann, dass sie auch sagen, okay, das klingt doch schon mal nach einer guten Sache und eventuell auch als sinnvoller Multiplikator, ist ja, glaube ich, das richtige Wort dafür. Doch der Punkt ist halt der Shop-Aufbau. Also man muss ja einiges bedenken, was zum Beispiel der Hauptunterschied zwischen Satoshi Goods und Shop-in-Bit ist ja, Shop-in-Bit kann nur innerhalb der Europäischen Union verschicken. Mhm. So, bei dieser extrem großen Menge an Produkte gibt es für jede Art von Produkt andere Ausfuhrbestimmungen, weswegen und meine Schweizer Freunde immer noch ein wenig angepisst sind, weil die gerne meins benutzen wollen würden. So Klamotten und so ist ja immer ganz nett. Aber einfach so, kann man mal eine neue Waschmaschine kaufen oder so, ärgern sie sich ein wenig. Aber das geht tatsächlich nicht, weil es ist halt, also derzeit zumindest noch nicht, weil diese Ausfuhrbestimmungen pro Land sehr unterschiedlich sind. Und den ganzen Workflow müsste man erst aufbauen mit, welche Dokumente müssten an die jeweiligen Pakete angebracht werden. Und für jedes Land ist das ja anders. Also wenn man jetzt auch die EU verlassen möchte und weltweit Versand machen möchte, mit dieser Art von Produkten, da habe ich noch nicht die Lösung dafür, aber da ist was am Werkeln bei den, bei T-Shirts und Hoodies und des Merchandise-Sachen. Da gibt es weit nirgendwo Bestimmungen. Also kann die auch nach Iran und Venezuela schicken. Mhm. Das ist einfach nur Nettorechnung dran und tschüss. Ja. Das war's.
War das auch der Hauptgrund, Satoshi Goods und Shop-in-Bin zu trennen mit der internationalen Versendung?
Ja, also das war einer der Hauptgründe und zum anderen war es auch für mich ein guter Test, um zu sehen, wie Shopware so an sich für mich als Shop-Plattform funktioniert. Also bei Satoshi Goods ist ja jetzt schon auf Shopware drauf, aber es ist halt einfacher, nur die Bekleidung anzubieten. Da sind die Produkttexte halt relativ, die sind ja schon fertig sozusagen und die Bilder habe ich ja auch selber. Da muss ich die nicht von den verschiedenen Herstellern reinholen und so weiter, was nämlich lange dauert. Aber das ist der eine Grund und zum anderen hatte ich mir auch überlegt, diesen Merch as a Service anbieten zu können, dass du halt einfach sagst, ja, okay, ich habe hier Produkte XY, hier T-Shirts für BTC Echo zum Beispiel, ne? Dass ihr dann sagt, anstatt dass ihr da selber einen Shop hochzieht, habt ihr halt da halt so einen Full Service, wo man aber auch noch mit Kryptowährungen bezahlen kann, was es ja derzeit noch nicht so wirklich gibt. Und dafür braucht man halt eine potentere Shop-Plattform als jetzt WooCommerce zum Beispiel, wo es dann halt schwieriger wäre, das umzusetzen. Ist nicht unmöglich, aber nicht auf die Art, wie ich mir das vorgestellt habe.
Okay, das heißt, wenn ich das richtig verstehe, könnte es in der Zukunft auch irgendwann den Service geben, dass die Leute selber T-Shirts erstellen können. Also was weiß ich, nehmen ein rotes T-Shirt mit dem Bitcoin-Logo und noch irgendwas drauf oder mache mein eigenes Design drauf und verkaufe das dann praktisch über euren Online-Shop.
Ja, das ist aber erst später gedacht. Im ersten Schritt ist es erstmal nur klassisch, dass man halt, man ist jetzt ein Brand. Bleiben wir einfach mal bei euch zum Beispiel, ihr seid ja das Brand BTC Echo und ihr habt eure Designs ja schon fertig und dann wird das halt einfach nur die komplette Kundenkommunikation, Produktion, Rechnungsabwicklung, das wird alles von unserer Seite aus gemacht und ihr bekommt einfach nur eure Coins so ausbezahlt.
So. Okay. Ganz cool. Ja. Okay. Super cool.
So kurz zusammengefasst, ja.
Ja. Okay. Ja, wenn wir nochmal darauf zurückkommen, was sich seitdem alles geändert hat, seit dem letzten Gespräch. Du hattest ja auch angesprochen, dass du Schwierigkeiten hast mit den Lieferanten. Oder vielleicht erstmal noch einen weiteren Schritt zurück. Ist es so, dass du selber die Sachen lagerst oder bestellst du die dann, wenn die auch von den Kunden angefragt werden?
Ja, also ich bestelle die bei den Großhändlern. Die sind allerdings alle in Deutschland. Also ich habe jetzt keine irgendwie China-Ware oder so. Und gut, bei Elektronik muss man allerdings zugeben, dass die meiste ja sowieso in China hergestellt wird. Daher ist das vielleicht etwas irreführend. Aber es sind halt deutsche Großhändler, die meisten Produkte lagern für mich und dann natürlich auch verschicken können. So, ja. Und deswegen kann ich halt auch die Lieferzeiten von 1 bis 2 Werktagen garantieren, weil das sind halt Profis, das ist nicht irgendwie ein paar Anfänger, die man sich da gesucht hat, sondern die sind halt seit 25 Jahren durchschnittlich auf dem Markt, die Lieferanten, die ich habe und so ist es dann halt zum Beispiel möglich, dass einer meiner Kunden hatte sich darüber gefreut, dass der innerhalb von 13 Stunden seinen Bildschirm auf seinem Schreibtisch hatte, wow. Nach Bestellung.
Wow.
So. Und ja, und da muss man nicht extra noch ein Abo abschließen oder so, damit man diesen Service bekommt, das ist halt, wenn alles gut klappt, also in meisten Fällen, ich würde sagen, keine Ahnung, 90-95% der Fälle ist es tatsächlich innerhalb von einem Werktag da, also in Deutschland zumindest. In den restlichen Fällen sind es halt 2 Werktage. Aber das ist ja dann manchmal auch abhängig von den Versanddienstleistern, DHL und so weiter,
ja.
Wie schnell das geht.
So. Genau. Und in der letzten Folge hattest du gesagt, du würdest dir wünschen, dass mehr Lieferanten auch noch schon Kryptowährungen nehmen würden, weil es natürlich immer schwierig ist, du bekommst als Verkäufer Kryptowährung vom Kunden und musst dann aber die Produkte in Euros bezahlen. Hat sich da mittlerweile was geändert?
Teils. Also ich habe ja die Sparte Crypto Products und die Produkte, die auf Satoshi Goods sind hauptsächlich von Leuten aus der Kryptogemeinde. Also man hat da zum Beispiel Edelschnitte-Schmuck, den Recipe Blitz, bald auch noch ein paar Bücher. Man will aber nicht zu viel verraten. Die kann ich ja alle bezahlen mit Kryptowährungen direkt, weil die auch auf Kryptowährungen stehen. Meine anderen Lieferanten jetzt für die 80.000 Produkte, da bin ich gerade tatsächlich am Arbeiten und ich hatte das große Vergnügen, die Jungs von Salamantex in Uster in der Schweiz zu treffen auf der Dash Convention, die mich echt, echt überzeugt haben. Also das ist wirklich eine tolle Truppe, die wirklich dahinter stehen und richtig Bock auf Adoption haben. Das sieht man ja auch im Kern, weil gehen die da alles an, onboarden jede Woche gefühlt 10 Meldungen oder so ungefähr. Und mit dem bin ich gerade im Gespräch, wie man das abwickeln könnte, dass ich meine Lieferanten tatsächlich dann auch in Kryptos bezahlen kann. Ja, es ist ein bisschen eine Krücke, gebe ich zu, weil im Endeffekt geht es ja eigentlich darum, die Coins selber zu halten und sich sozusagen der Kryptogemeinde richtig anzuschließen. Aber als erster Step ist es auf jeden Fall ein guter Schritt. Und es ist ja nicht einfach irgendein Verein, sondern dadurch, dass ich sie tatsächlich selber kennenlernen konnte, konnte ich mich auch davon überzeugen, dass es auch wirklich echte Kryptonauten sind. Also es ist nicht einfach nur irgendwie, ja, hey, ich habe hier so einen Businessplan und können wir Blockchain draufpacken und irgendwo muss man 1% Gebühren oder ja, weiß doch, wie das manchmal ist. Also man trifft ja auf den Konferenzen ja auch häufiger mal Leute, die so, sagen wir, einen nicht so, wie nennt man das, konkurrenten Eindruck machen bezüglich ihrer Kryptoüberzeugungen. Mhm. Und willst du ja eigentlich auch, also so will ich nichts zu tun haben, weil das interessiert mich recht wenig, wenn es denen einfach nur darum geht, schnelle Kohle zu machen. Ja. Also mir geht es ja darum, ich will ja die richtige Adoption haben. Ich will, dass ich einfach nur noch Kryptos benutzen kann, egal wo ich hingehe und nicht mich hier überall 100.000 Mal anmelden muss und so weiter und so fort. Einfach nur ausholen, PIN eingeben oder Kennwort und abschicken. Und nicht so wie jetzt beim mein Bankkonto, PayPal und die ganzen anderen Heinis sind jetzt komplizierter zu bedienen als Kryptowährungen. Also das muss man sich ja mal geben. Ja? Also, weiß nicht. Also, aber am Anfang so 2011, 2012, 2013 war es immer so, ja, boah, da müssen sich die Leute hier Public Keys merken und Private Keys und dann schicken die das an die komischen Adressen und so. Das ist alles ultra einfach. Ich mache mein gottverdammtes Handy auf. Im schlimmsten Fall habe ich ein Multi-Wallet von Firma XY oder ich habe halt ein spezifisches Wallet für eine spezielle Währung und der Rest ist einfach nur QR-Code scannen und abschicken. Fertig. Und wenn du es auf dem PC hast, ist das Gleiche. Nutze einfach Electrum und da hast du deine Ruhe. Das funktioniert wunderbar. Aber jetzt geh einfach mal auf die nächstbeste Seite, wo du gerne was einkaufen gehst, halt wo man halt nur mit Euros bezahlen kann. Du gehst da rein, wählst sofort Überweisung aus. Dann, aber bevor du überhaupt bezahlen musst, geht's hier nochmal Kundenkonto erstellen, Newsletter, eventuell noch ein Bonusprogramm. Dann darfst du erst bezahlen. Dann musst du erstmal noch dich per, weiß nicht, Fototan, Push-to-Go-Tan, Mobile-Tan verifizieren, dass du überhaupt der Typ bist, der diese Kontonummer hat. Dann musst du nochmal warten und dann darfst du ebenfalls nochmal einen Tan eingeben, um zu bestätigen, dass du diese Transaktion tatsächlich tätigen möchtest. Ja. Und dann nach circa 15 Minuten bist du endlich fertig mit dem Bezahlvorgang und hast auch noch deine Daten in die ganze Welt geschickt. Wunderbar. Das ist einfach so. So, da kann ich mich aufregen. Das ist so wirklich etwas, was ich absolut nicht verstehen kann, weil es, also, ich reg mich darüber auf, dass es blöd ist, aber auf der anderen Seite müssen wir als Kryptogemeinde sehen, dass das eigentlich das Beste ist, was jemals hätte passieren können. Also, vielen Dank an die Europäische Union hier für PSD2. Top. Wunderbar. Nicht einfach, es ist so einfach geworden, den Leuten einfach zu sagen, hier, ja, Fototan und so ist doch ne? Benutzt doch Kryptos. Ach, okay, ich kann gleich Geld schicken, packst du dein Handy aus, hier hast du, keine Ahnung, machst dir einfach hier Lightning Blue Wallet oder Dash Wallet, machst du auf, schickst du, keine Ahnung, paar Millisatoshis oder was weiß ich, schickst du durch die Gegend rum in einer halben Sekunde. So, oder in 10 Sekunden oder was weiß ich. Und dann schickt er die wieder zurück. Und das ist wunderbar. So.
Ja.
Und mach das mal mit dem Bankkonto. Das ist unmöglich. Das ist jetzt mittlerweile unmöglich geworden, halbwegs entspannt Geld zu schicken. Weil alles vierfache Verifikation benötigt und das spielt uns an die Taschen. Also jeder, der jetzt irgendwie jetzt am Hörer sitzt und denkt sich so, ja, hier, okay, was kann ich machen? Dann quatsch einfach die Leute drauf an. Ich habe so viele Leute kennengelernt, die so genervt sind von diesem TAN-Verfahren, dass es jetzt sogar noch einen weiteren Use Case gibt, um Kryptos zu benutzen. Es ist einfacher. Es ist unglaublich. Es ist wirklich einfacher, Kryptowährungen zu benutzen. Das Jahr 2019, das muss man irgendwie im Kalender markieren. Es ist einfacher, Kryptowährungen zu benutzen, als das gottverdammte Bankkonto. Unglaublich.
Ja, sehr gut. Das erinnert mich auch, ich persönlich hatte jetzt in letzter Zeit, ich wollte wieder auf mein PayPal-Konto zugreifen und wollte dann bei der Anmeldung ein Mobile-TAN angeben, also eine SMS mit einem Code. Aber ich habe die Telefonnummer nicht mehr. Das heißt, ich kann mich nicht mehr bei meinem PayPal-Konto anmelden. Das, ja, gut.
Ja. Ja, da wärst du jetzt froh, ne, wenn du dir ein Seed aufschreiben hättest können, ja, ne, weil jetzt einfach wieder hergestellt und kannst dein Geld nutzen. Aber nee, es ist ja, so ein Handy verliert man nicht. Nee, so eine Spider-App installiert sich nicht mal schnell, dass es nicht mehr nutzbar ist.
Ja, oft ist auch einfach der Seelenfrieden, den man hat, wenn man weiß, hey, ich bin der Herr über dieses Wallet. Ich bin jetzt hier nicht bei irgendeinem Drittparty-Anbieter für Server, der dann letztendlich meine Daten auf seinem Server gespeichert hat, sondern ich bin selber der Herr der Dinge. Das ist für mich auch schon immer ein ganz großer und wichtiger Punkt. Okay, du hattest gerade eben noch den Concierge-Service angesprochen. Und ich denke, das ist auch eine Neuerung, die sich jetzt seit den letzten Monaten getan hat. Kannst du vielleicht kurz anreißen, was es mit diesem Concierge-Service auf sich hat und für was man den benutzen kann?
Genau, also das ist eigentlich daraus entstanden, dass ich ja die 80.000 Produkte da über den Bestellservice anbiete und die Leute schicken mir da Anfragen für Sachen, die ich gar nicht habe. So, also man würde jetzt meinen, so 80.000 Produkte, boah, das ist ja richtig viel. Nee, für die Krypto-Gemeinde ist es immer noch zu wenig. Also eigentlich müsste ich auf ein paar Millionen Artikel hochskalieren, aber jetzt mal Butter bei die Fischen, das wird eher noch ein paar Jährchen dauern. Dafür ist der Concierge-Service da. Also das ist ein gutes Beispiel ist, ich hatte jetzt letztens zwei verschiedene Anfragen. Der eine wollte diese neuen Apple Watches haben. Ich weiß nicht, ob du die kennst, aus Titan oder so. Mhm. Und ein anderer wollte eine VR-Kamera haben. So.
Okay.
Die Apple Watch Titan, also was so, also vielleicht auch zum Verständnis nochmal, warum es schwierig ist, einen Shop zu führen, der alle möglichen Produkte hat. Es gibt, also die Hersteller wollen sich absichern, dass sie nicht im Preiskampf im Internet ihre Produkte verramscht sehen. So. Und wenn sie das nicht wollen, gibt es eine ganz einfache Möglichkeit. Sie liefern die Produkte nur an verifizierte Wiederverkäufer. Mhm. Die schließen dann den speziell und dann bekommen die Produkte geliefert. Die sind nicht unbedingt einfach zu erfüllen. Deswegen gibt es viele Produkte auch nicht mal bei den großen anderen Händlern, sondern nur bei spezifischen Fachhändlern. So. Was mich zum Concierge-Service zurückbringt, ist, die Leute wollen trotzdem diese Produkte haben. Das ist denen vollkommen egal, was da auch verständlich ist, ob ich die jetzt direkt bekomme oder nicht. Und der Concierge-Service ist simpel gesagt einfach, man schickt mir einen Link von dem Produkt, das man haben möchte. Dann schauen wir, ob wir das auch bestellen können. Und wenn wir das bestellen können, also direkt bei dem Händler, dann schicken wir das weiter an den Kunden für eine 2%ige Gebühr. So, also in dem Sinne kann man einfach alles für Kryptos haben, was außerhalb unserem Produktportfolio verfügbar ist. So, und das ist der Concierge-Service. Und da kommen dann halt diese komischen Anfragen, oder ein komisches ist eigentlich nicht das richtige Wort. Ja gut, eine Geschichte war interessant. Jemand wollte so einen 77-Zoll-Fernseher haben, einen Kühlschrank, so einen großen mit zwei Türen und Fenster zum Klopfen und noch irgend so eine Kaffeemaschine, wo man per Bluetooth das Ding anschalten kann und was weiß ich. War natürlich ein Bitcoin-Käufer. Dann noch irgendwie ein Laptop und so. Und dann hast du halt diese besonderen Artikel, die halt wirklich High-End-exklusiv sind, die man halt nicht so einfach bekommen kann. Und dafür ist halt der Concierge-Service da, dass die Leute sagen, bevor die jetzt auscashen, gehen sie zu Kraken oder gehen sie zu Bitalo oder gehen sie zu HODL-HODL. Bevor sie da auscashen, können sie auch einfach direkt kaufen und dann kann man das, übernehme ich sozusagen den Hack-Mack mit dem Umtauschen, weil ich bin ja überall verifiziert als Geschäft und ich muss da keine großartigen Erklärungen abgeben, weil ich betreibe ein Geschäft. So, da ist die Geldquelle ist klar und ich bin überrascht gewesen, dass sehr viele Leute das absolut hassen, zu Exchanges zu gehen. So. Also die Leute wollen sie tatsächlich richtig benutzen. Und das Interessante dabei ist, dass beim Concierge-Service wir eine erhöhte Anfrage auch von Monero-Leuten haben. Mhm. Also die waren davor vielleicht so als guter Tie-in dann zu den Statistiken, die ja gleich kommen. Aber die Monero-Leute und auch die Bitcoin-Cashler sind, also abgesehen von Bitcoin und Dash ist klar, dass die das da auch nutzen, so, aber das ist ja jetzt nicht die neue Revelation, sondern Monero-Leute Bitcoin Cash. Also, viele meinten zu mir auch so, ja, wer sollte denn Monero bei einem legalen Online-Shop benutzen? Ja, doch, gibt's ein paar. Und es sind irgendwie auch mehr, die es jetzt, seitdem der Concierge-Service da ist, nutzen wollen. Also, finde ich sehr interessant und auch schön, das auch mal aus anderen Kicks zu sehen, dass die, die auch natürlich jetzt nicht nur im Darknet, so wie ja Monero immer verschrien ist, genutzt wird, sondern einfach für normale Einkäufe. Und das ist wirklich eine schöne Entwicklung.
Ja, auf der Website habe ich gelesen, der Concierge-Service, der ist nur für Produkte, die über 1.000 Euro sind, also wo sich die Arbeit zum Sourcen dann auch wirklich lohnt, oder?
Genau, ja, also weil einfache Anekdote ist ja, was bestellen per Kreditkarte im Internet klingt leicht, so, ist aber dann kompliziert, wenn man in einem anderen Land sitzt und die Leute Angst vor Chargeback haben, so, was ja der Hauptmargenkiller für alle Online-Shops ist. Also nur zur kurzen Erklärung für die Leute, die nicht wissen, was Chargeback heißt. Wenn man mit PayPal oder einer Kreditkarte etwas kauft, dann kann man als Kunde zu PayPal hingehen und sagen, hey, das habe ich nicht bestätigt, dass ich das ausgeben möchte, ich möchte mein Geld zurückhaben. So. Kunden gehen ja immer, haben sozusagen das Vorrecht, das einfach zu sagen, und dann friert PayPal das Geld ein. So. Aber bei dem Händler ist das Geld dann weg.
Ja.
So. Das hat zum einen natürlich ist das Geld jetzt weg. Das ist der eine Nachteil. Dann muss man sich mit denen auseinandersetzen, muss erklären, ja, hat er das wirklich gemacht, IP-Adressen speichern, bla bla bla. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, sobald das einmal vorkommt, musst du eine Sicherheit hinterlegen. Nicht nur bei PayPal, sondern auch bei den Kreditkarten, weil du natürlich dann ein Chargeback-Risiko hast. Und das Ganze ist dann natürlich ganz einfach totes Kapital und abhängig von dem Umsatz, den du generierst. Ich habe jetzt nicht die konkrete Prozentzahl im Kopf, aber nehmen wir jetzt mal an, du müsstest 5-10% von deinen monatlichen Umsätzen müsstest du dahinterlegen. So, das ist, jetzt kommt natürlich auf deine Größe drauf an, aber das ist schon ein Betrag, wo man jetzt nicht sagt, so, ja, Portokasse, so. Und besonders auch für kleinere Händler, die jetzt Nischenprodukte anbieten, ist das dann auch ein Riesenproblem, wenn sie halt in einem Monat haben sie halt jetzt, keine Ahnung, Weihnachtsgeschäft kommt zum Beispiel, jetzt haben sie auf einmal, sagen wir jetzt mal, 250.000 Euro Umsatz gemacht. Dann bei 10% ungefähr müssen sie 25.000 Euro einfach parken. Mhm. So, weil es geht ja nach Umsatz. Das ist nicht so bereinigt von den Steuern weg. Und alles, es geht nur um den Umsatz. 20.000 Euro Umsatz einfach weg. Die sind einfach da geparkt. Und vielleicht kriegst du die im nächsten Jahr wieder. Aber wenn in der Zwischenzeit wieder etwas passiert, bleibt das Geld da. Und du kannst mit dem Geld einfach nichts anfangen. Und deswegen, das ist problematisch. Und wenn ich jetzt mit meinem Concierge-Service sage, okay, ich bestelle jetzt aus, keine Ahnung, Israel oder so. Da war die VR-Kamera her. Von einer israelischen Firma habe ich die bestellt. Dann wollen die natürlich wissen, so, warum haben sie die wirklich bestellt? So, selbst wenn man die mit PayPal bezahlt.
Ja.
Ein Unterschied. So, dann kommt man E-Mails und dann muss man denen nochmal schreiben, ja, ich bin hier richtiges Geschäft, bla bla bla, ich will das wirklich haben. Okay, gut, überprüfen wir nochmal, bla bla bla, und dann schicken sie es irgendwann raus. So, aber diese Kommunikation mit den verschiedenen Firmen, auch gucken, dass sie auch legitime Firmen sind. Also es kann ja sein, dass jemand irgendein Produkt gesehen hat, schickt mir einen Link und dann ist das irgend so eine Scam-Seite. Mhm. Nein, also ich weiß, dass die Leute aus der Krypto-Gemeinde, die erkennen Scam 10 Meter gegen den Wind oder so ähnlich. Aber es gibt ja auch Leute, die nicht so tief in der Krypto-Szene drin sind, aber Kryptowährungen gerne nutzen. Also was man ja auch häufiger auf Meetups sieht, also jetzt entweder in Berlin oder in anderen Städten, dass wir ja auch ein durchschnittliches Alter, das mittlerweile schon eher so in Richtung 50 plus geht und nicht mehr so 20, 30-Jährige sind. Und nicht alle von denen sind unbedingt so die harten Technik-Freaks, sondern die bestellen einfach ein paar Sachen und finden das cool. Hey, Krypto, das ist so das neue heiße Ding, benutzen wir mal. Oder die wollen halt ihr Investment diversifizieren. Und die erkennen vielleicht so einen Scam-Online-Shop, erkennen sie nicht auf den ersten Blick.
Ja.
Das ist halt mehr so, das muss ich dann natürlich auch überprüfen, weil ich will ja trotzdem mein Geld ja nicht dahin schicken. Oder besser gesagt, das Geld auch für den Kunden. Und dann am Ende kriegt keiner die Ware und dann kann ich irgendwie ein Streitgespräch mit einer Firma in sonst wo führen, wenn die nicht innerhalb der Europäischen Union sind, obwohl außerhalb Deutschlands, sagen wir es mal so, dann ist das schwierig, das Geld wiederzubekommen. So, und da bin ich ja dann als Händler ja auch in der Pflicht gegenüber dem Kunden, dass der natürlich sein Produkt bekommt. Aber wenn ich den natürlich auch, wenn ich den anderen Hersteller von dem Produkt natürlich dann schon bezahlt habe, in Anführungsstrichen, oder den Scamshop, dann ist das Geld ja weg.
Ja.
Und das ist ja ein Risiko. Und deswegen sind es halt einfach nur Produkte über 1.000 Euro, damit sich auch der Aufwand tatsächlich lohnt. Weil es ist nicht einfach, ich klicke da rein und bestelle das da und da und dann let's go, sondern ich mache tatsächlich Recherche und schlage auch noch Alternativen vor, wenn es darüber nicht geht.
Okay, ja. Cool. Also echt so ein, ja, Concierge trifft es, glaube ich, ganz gut. Ein rundum sorglos Paket, dass man alles Mögliche mit Kryptowährungen kaufen kann. Dann lass uns doch jetzt ein bisschen über die Statistiken von Shopinbit reden. Für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, ihr habt, glaube ich, im August, September einen Artikel auf eurem Blog veröffentlicht, der König von Deutschland heißt. Und Phil und ich hatten
etwas
das auch
provokativ.
Das hatten wir auch schon mal im vorigen Podcast angesprochen, aber jetzt haben wir dich erste Hand hier und wir können ein bisschen drüber reden, auch weil noch ein bisschen mehr Zeit vergangen ist. Vielleicht für die Leute, die den Artikel nicht gelesen haben, gibt's eine Kryptowährung, die da ganz klar den ersten Platz belegt hat?
Ja, also zur Erklärung, also ich akzeptiere ja Bitcoin, Dash, Litecoin, Monero und Bitcoin Cash und Lightning, Bitcoin natürlich, auf Shopinbit. Und es ging darum, bei der von Deutschland Geschichte herauszufinden, welcher Coin jetzt tatsächlich genutzt wird. So, und deswegen hatte ich ja auch die Versandbedingungen geändert, dass alle Coins ab 50 Euro gratis Versand innerhalb Deutschlands bekommen. Deswegen König von Deutschland. Und da war es zum einerseits überraschend, dass Dash auf Platz 1 gelandet ist. Ich sage einerseits überraschend, weil sich in den darauffolgenden Monaten ein ähnliches Muster gezeigt hat, was aber nicht unbedingt mit den Coins selber zu tun hat, sondern den Umständen drumherum. So. Also Dash war auf jeden Fall im August, war der Artikel. Genau. Der König von Deutschland war für August, genau. Und Dash war halt Platz 1 mit über 66% und Bitcoin tatsächlich nur auf Platz 2, also on-chain, mit 25,42%.
Ja, also weit abgeschlagen eigentlich.
Eigentlich weit abgeschlagen, ja. Aber das zeigte sich auch in den darauffolgenden Monaten, weil der August war nämlich ein schwieriger Monat, weil die Kurse plötzlich gefallen sind, um, keine Ahnung, 5 oder 10% oder so. Das war Anfang August. Und der Bitcoin-Nutzer auf Shopinbit, der kauft meistens eher hochpreisige Produkte. So, also das ist einer der Haupt-Learnings, die ich hatte, die Dash-Nutzer. Und auch von den anderen Coins, die kaufen kleinere Produkte. Also ich spreche jetzt hier so vom, keine Ahnung, 50 bis 300, 400 Euro Bereich. Der Bitcoiner hingegen, da ist es meistens schon eher ab 500 Euro geht's erst los und geht halt teilweise auch in den fünfstelligen Bereich. So, also wenn es um komplett PCs geht oder jetzt um Waschmaschinen oder VR-Kameras oder andere Dinge, da geht das dann halt schon hoch. Und die Bitcoiner geben halt einfach mehr pro Bestellung aus. Das ist einfach mehr so die Großeinkäufe. Und für die ist dann natürlich so ein Preisverlust, Preisverlust war 10% tatsächlich im August. Für die, bei so einem großen Einkauf sind 10% natürlich problematisch.
Ja.
So. Jetzt bei kleineren Einkäufen, ob du jetzt 2 oder 3 Euro mehr bezahlst, ist für die meisten dann eher irrelevant, weil die meisten benutzen ja Spendle and Replace. Also nur zur Erklärung, man gibt was aus in Kryptos und dann holt man sich einfach die gleiche Menge, entweder vorher oder nach dem Einkauf wieder, kauft man wieder die zurück. Deswegen Spendle and Replace. Und das zieht sich aber durch alle Monate, wo die Preise gefallen sind. Also ich habe ja hier BTC Echo exklusiv, habe ich dir die Statistik mitgebracht. Vielleicht willst du es ja verkündigen, dann ist es vielleicht nochmal aus einem anderen Winkel gesehen, was da der Unterschied war.
Was meinst du jetzt genau mit verkündigen?
Wie die Zahlen für September und Oktober waren, die habe ich
nicht
bereitgestellt.
Genau. Kann ich kurz vorlesen? Also im September Bitcoin bei 55% holt den ersten Platz. Da sind die Kurse wahrscheinlich wieder hochgegangen dann, oder?
Richtig.
Ah, interessant. Also den zweiten Platz im September holt Dash mit 33%, also halbiert eigentlich zum August und dann, ja, das untere Mittelfeld ist so Litecoin 2%, Monero 3%, Lightning 3% und Bitcoin Cash 4%. Ich muss nur noch kurz dazu sagen, weil ich natürlich ein brennender Monero-Fan bin. Monero hat sich da jetzt nicht dramatisch verbessert, so wie Bitcoin, aber ich meine, im August waren die doch noch unter 1%, oder?
Ja, also Monero hat auch ein bisschen zugelegt, ebenfalls Bitcoin Cash. Lightning ist relativ stabil, gerade das liegt wahrscheinlich aber auch daran, dass die Bitcoin-On-Chain-Gebühren gerade recht niedrig sind, sodass vielleicht sich Leute noch da den Zwischenschritt sparen. Also das ist zumindest meine Vermutung. Jetzt auf der Lightning-Konferenz habe ich ähnliche Sentiments gehört. Also es kann sein, wenn jetzt die Lightning-Nutzung sich noch ein bisschen stärker ausbreitet, dass die Zahl wieder hochgehen wird und dass man dann auch mehr Lightning kleinere Zahlungen sieht. Hoffe ich doch. So.
Ich finde es vor allem interessant, weil du ja vorhin gemeint hast, dass Bitcoiner eher größere Käufe machen und ich meine, wenn ich 1.000 Euro aufwärts für ein Produkt ausgebe, dann mache ich das ja in den seltensten Fällen über Lightning. Deswegen.
Genau. Ja, aber ich würde mich natürlich freuen, wenn die Lightning-Crowd auch ein paar kleinere Produkte kaufen möchte. So ist es jetzt ja nicht. Also, das wäre halt schön. Also ich denke, da ist auf jeden Fall noch was zu tun. Auf der Lightning-Konferenz waren aber auch sehr schöne neue Sachen zu sehen, wie zum Beispiel ein Lightning zu Fiat ATM, was den Prozess, also jetzt, um einfach mal so vor Ort mal wieder bei einem Treffen zu sagen, hey, hier, hol dir mal ein paar Bitcoins, hier kannst du den Lightning ATM benutzen, kriegst du direkt drauf und dann dauert das Ganze halt einfach nur 10 Sekunden anstatt eine Stunde oder zwei, dass du die On-Flame Lightning Wallet hast, wegen den ganzen Confirmation Times. Wie gesagt, ich würde mich ja freuen. Also Lightning-Leute, hier, haut rein.
Okay, sehr gut. Und jetzt im Oktober, also im jüngsten Monat, hat wieder Dash den ersten Platz geholt mit 47%. Bitcoin ist wieder ein bisschen gefallen auf 30%. Dritter Platz kommt hier aus dem Nichts, Monero mit 17% und wieder die Nachzügler Litecoin 2%, Lightning 2% und Bitcoin Cash fällt auch auf 2%.
Genau. Ja, also das ist das, was ich meine. Wie im Oktober hatten wir ja auch nochmal einen ordentlichen Preissturz von $10,000 auf 8.000, 7.000 oder so. Und da ist natürlich die Stimmung schlecht. So.
Ja.
Und wenn du jetzt gerade irgendwie ein paar 10% verloren hast, kann ich auch verstehen. Also da sind auch insgesamt die Umsätze auf Shopit mit runtergegangen im Oktober, muss man sagen. Also war auch insgesamt weniger. Weil natürlich durch die Bank jeder Coin hatte irgendwie, naja, sein eigenes Päckchen zu tragen. Außer die Moneros.
Was war denn da los?
Ich kann es ja nicht sagen. Also ich hatte ja den Concierge-Service auch auf Reddit gepostet und so weiter. Und da ist das Ding ziemlich ordentlich durch die Decke gegangen. Und das wird wohl einige Leute auf den Plan gerufen haben. Und ich vermute jetzt einfach mal, dass die Moneros meinen Privatsphäre-Ansatz sehr mögen. Also es gibt ja kein Kundenkonto, es gibt keine Tracker, es gibt kein Newsletter, es gibt gar nichts.
Ja.
So, gibt es einfach nur Vorname, Nachname, Anschrift und E-Mail-Adresse an und dann drückst du auf Bezahlen und dann willst du deinen Coin und dann bezahlst du und dann ist gut.
Ja.
War's. So. Ja. Und das scheint den Monero-Leuten, also ich denke, dass das denen gefällt, das ist einer der Hauptgründe. Dass sie auch einfach natürlich ihre Moneros nutzen möchten, ist klar, so ist gegeben, aber ich denke mal, der Privatsphäre-Faktor in Kombination mit dem Concierge-Service hat denen dann sehr gut gefallen. So.
Ja, jetzt listest du hier auch noch die Concierge-Service aus, das jetzt 100% von Concierge-Service was ausmacht, also, oder?
Genau.
Also bei
genau, das habe ich nochmal separat gemacht, weil ich fand das ebenfalls sehr interessant.
Genau, lese ich auch kurz vor. Bitcoin macht 41% aller Concierge-Bestellungen aus, Dash 38, Monero 16, Bitcoin Cash 5 und Lightning und Litecoin machen nichts. Ja, das ist also auch eine leichte Bitcoin-Dominanz. Wahrscheinlich auch wieder Leute, die teurere Produkte kaufen. Dash sehr nah dran und Monero so, ja, dritter Platz.
Ordentlich. Also dafür, dass Monero davor ja relativ, jetzt nicht negativ gemeint, unbedeutend war auf meiner Seite. finde ich das sehr interessant, wie sich das jetzt entwickelt hat. Ja. So, also, dass da aus dem Monero-Camp wirklich auch, also die sitzen nicht alle in Deutschland oder so, also das sind wirklich aus der kompletten Europäischen Union, kommen da unterschiedliche Anfragen. So, weil Bitcoin und Dash ist natürlich gegeben. Die sind ziemlich große Coins, das ist klar. So, Monero, aber wirklich hätte ich nicht gedacht, dass da so ein großes Interesse dafür bei ist. Und auch Bitcoin Cash, sehr interessant, dass die da nochmal nachgeholt haben. Mhm. Weil so in der normalen Nutzung jetzt nicht. Ich hatte letztens auch eine rechtlich schwierige Anfrage aus dem Bitcoin Cash Camp. Da wollte jemand eine Wohnung in Berlin kaufen.
Okay, ja. Kann man das auch also, in Bitcoin Cash machen?
Nee, das okay. geht aus rechtlichen Gründen nicht, weil die BaFin das recht leicht als Money Transmitter Service deklarieren kann und dann müssen wir eine BaFin-Lizenz holen und das machen wir nicht. Also das ist der Punkt, wo ich sage, nee, sorry, ja. Ich mache echt gerne alles für euch, Jungs, aber nee, BaFin-Lizenz, da habe ich keine Lust drauf, sorry.
Okay.
Ja, genau so. Also das ist so jetzt die grobe Entwicklung. Also man hat klar, dass auf meinen Seiten ja hauptsächlich Bitcoin Dash genutzt wird, ist klar. Aber es ist eine schöne neue Entwicklung, dass auch andere Coins jetzt ein bisschen mehr ins Spotlight geraten.
Ja, auf jeden Fall.
Und, ja.
Welche Produkte gehen denn am besten auf ShopinBit? Du hast vorhin angesprochen, ihr verkauft eigentlich so gut wie alles, Computer, Hardware zu Waschmaschinen und so weiter. Was ist da so ein beliebtes Produkt?
Ein beliebtes Produkt? Das ist, das klingt jetzt komisch, ist ein bisschen schwer zu sagen. Mhm. Also ich würde sagen, dass die Leute am liebsten sich Rechner komplett konfigurieren. Ah, okay. So, also die suchen ja alle möglichen Teile zusammen. Und bestellen dann auch. Ein Kunde war sehr interessant, der hat gleich 3 Rechner bestellt und sie in ganz Deutschland rumgeschickt. Also da hat wohl jemand seinen Verwandten bei den letzten Gains ordentlich Pluspunkte gesammelt. Weil, also es waren ja auch nicht, also was ich halt meine, der Unterschied bei den Bitcoinern ist halt, da wird halt nicht gelumpt und irgendwie so eine Mittelklasse-Grafikkarte reingebaut, sondern das waren halt einfach RTX 2080 Ti's, die halt irgendwie allein schon 1200, 1300 Euro kosten. Ja, und er hat 3 Rechner davon gebaut. Meine Güte. Also, wer auch immer das war, dessen Verwandten freuen sich jetzt tierisch, weil die können zocken und Grafikdesign machen und was weiß ich, Rendering.
Ja.
Noch nöcher, aber die haben genug Power dafür. Und das halt so, also das mehr geht das so in die Richtung. Dann gibt's auch noch so kleinere Sachen, was auch recht gut sind, so USB-Sticks. Die gehen halt immer und SD-Karten. Ansonsten, ja, so, also so hauptsächlich mehr in die Richtung. Zwischendrin gab's auch ab und an mal mehr Anfang so für Spielzeug, so Lego-Sachen oder so Puppen, Kinderwegen waren auch mal eine Zeit lang ganz gefragt. Gerade vielleicht wieder Babysaison, ich weiß es nicht.
Ja, das Gefühl habe ich irgendwie auch, dass alle Bitcoiner gerade Vater werden oder gerade Vater geworden sind.
Ja, der ist ja irgendwie ja jetzt so, müsste ja eigentlich so in unserer Zeitrichtung sein. Also ich bin ja jetzt auch 30, war 2011 angefangen. Ich denke mal, viele werden ja so um die Zeit oder später angefangen haben und so jung werden die jetzt auch nicht mehr. Also wie ich ja vorhin schon sagte, auf den Meetups sieht man ja auch eine höhere Altersgruppe jetzt mittlerweile dort rumlaufen. Und selbst die, die früher jung waren oder jung und dumm waren wie ich, 2011, die sind halt jetzt im Familienalter. Also ich bin ja auch Familienvater und wundert mich jetzt nicht.
Ja. Okay, gibt es irgendwelche Produkte, die gar nicht so gut laufen, obwohl du eigentlich gedacht hast, das möchten alle Kryptoianer haben?
Ich hätte gedacht, dass die Raspberry Pis interessanter wären. Da kann es aber sein, was ich ja vorhin angesprochen hatte mit der Schwierigkeit, wenn man nicht verifizierter oder preferred Reseller ist, dass ich die zu spät erst zur Verfügung hatte. So, also das neue Raspberry Pi 4 Modell hatte ich gedacht, dass die Lightning Crowd da voll abfährt, aber naja, ich habe sie erst 3 Monate nach Release bekommen und da haben die sich natürlich alle schon eingedeckt. Das ist halt natürlich schade. Da gab es allerdings den Concierge-Service noch nicht. Deswegen, na gut, und so ein Raspberry Pi kostet jetzt auch keine 1.000 Euro. Das ist halt natürlich ein bisschen schade. Aber da war ich tatsächlich ein bisschen überrascht. Ich hätte gedacht, dass dann trotzdem noch ein paar Leute vielleicht sich den holen, aber war relativ wenig. So. Mhm. Also dafür, wie der Raspberry Pi 4 interessant war, auf allen möglichen Tech-Foren und Lightning-Foren und so, hätte ich schon mehr Interesse gedacht, dass da kommt, aber die meisten, die es schon haben wollten, waren ja eingedeckt. Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, die Bitcoin-Community besteht ja schon aus wirklichen Early Adoptern, also dass die meisten, die natürlich am Tag 1 schon kaufen und testen wollen, ist verständlich. So.
Ja. Okay, dann haben wir noch eine Frage aus der Community. Ihr habt ja ich habe vorhin in den Discord noch gepostet, wer Fragen für dich hat, der bitte immer her damit. Und Akura wollte wissen, ob noch mehr Coins kommen und was Kriterien zur Aufnahme sind. Ich habe dann eben euren Blog gelesen, dass ihr da schon Kriterien gelistet habt. Aber jetzt die Frage, warum muss man ein Bitcoin bezahlen, um da praktisch den Antrag zu stellen? Ist das, um Spam vorzubeugen oder warum?
Ja, also es geht eigentlich nur um Spam. Also monatlich sind so locker 15 bis 20 verschiedene Coins. Es sind auch alle möglichen Coins von, weiß ich nicht, ich kann mir auch nicht alle angucken. Also ich suche die ja selber aus, welche überhaupt in Frage kommen. Und die Grundkriterien habe ich ja gelistet hier, dass man mindestens ein Binance-Pair hat, dass man kein Ponzi-Scam, Multilevel-Marketing oder sonstiger Schrottcoin ist. Und dass es eine Community ist, die hier in der Europäischen Union aktiv ist und die auch wirklich Bock auf Adoption hat. Und nicht nur, hier, wir gehen 10x und oder 100x und das war's.
Ja.
Und nach diesen Kriterien die Coins zu filtern und evaluieren, ist schon ziemlich zeitaufwendig, weil wie findest du heraus, dass ein Coin ein Scam-Coin ist? So.
Ja.
Also schaust du genau so. Ja, man würde jetzt sagen, gut, bei manchen ist es relativ auffällig, deren White Paper sollte sich nicht mal so schimpfen. Oder sie versprechen irgendwelche Renditen garantiert und bla, das ist ja relativ auffällig. Aber dann gibt es ja auch noch andere Coins, die das versteckter machen. Die nennen es dann eventuell Staking. Also auch wenn ich ein großer Freund vom Masternodes Staking in Anführungsstrichen bin, gibt es auch da ziemlich viele Schrottprodukte und da muss man dann natürlich auch gucken, ob der Aufwand sich dann tatsächlich lohnt. Aber diese Recherchearbeit ist ziemlich viel und die Leute nehmen an, das ist einfach nur, ja, ich baue hier den Coin schnell ein und fertig ist der Lack. Nee, das ist es auch nicht. Der weitere Punkt ist, dass es natürlich auch Entwicklungsgeld kostet, diese Coins dann einzubauen, wenn die nicht sehr nah dran sind am Bitcoin-Protokoll. So, also Bitcoin Dash, Litecoin und Bitcoin Cash sind ja jetzt von der Technik her relativ ähnlich. Mhm. So, da muss man nichts extra für entwickeln. Das Monero-Plugin zum Beispiel, das ich nutze, das ist tatsächlich auch aus der Monero-Community gekommen. Da gab es sehr viele Anfragen dafür, dass Monero genutzt werden möchte. Aber andere Coins, die eventuell anders funktionieren, da muss man eventuell ein komplett eigenes Plugin dafür schreiben. Und ich muss natürlich dann austarieren, ob sich das auch dann rechnet am Ende. So. Und die 1BTC ist in dem Sinne ein Spamfilter, weil wer wirklich von seinem Coin überzeugt ist, der tritt dann auch tatsächlich an für meine sehr strenge Überprüfung. Und alle anderen, die nur meinen, ja, also bei aller Liebe, ich verstehe das total, wenn Leute aus der Community sagen, hey, listet doch den Coin und so weiter und so fort. Ich habe halt meine Ressourcen und ich kann die nicht einfach verballern für jeden Coin, der hier vorbeikommt. Ich habe jetzt schon die größten Coins, die auf dem Markt sind und auch tatsächlich genutzt werden, habe ich dabei. Und die anderen sind halt extra on top.
Ja.
Genau, und da muss man einfach sagen, ja, genau. Also man muss einfach sagen, okay, verstehe ich alles, aber es gibt genug andere Coins und es gibt genug Coin-Swap-Services und was weiß ich, dass man das auch so nutzen kann. Und wer wirklich der Meinung ist, dass sein Coin wirklich was bringt, der muss halt dann diese Gebühr bezahlen. Also weil bei den Exchanges wird man auch nicht gratis gelistet, das möchte ich nur einmal ganz kurz anmerken. Die verlangen erheblich mehr Geld dafür.
Ja, auch gerade was du ansprichst, allein schon dieser technische Aufwand, sich einmal reinzulesen in jetzt ein neues Protokoll und dann da auch noch die Integration für zu schreiben. Also verstehe ich das richtig? Du machst die Zahlungen, wickelst du selber ab? Du hast ja jetzt keinen Third-Party-Anbieter, der das für dich abwickelt, sondern das läuft alles über dich.
Mein Geschäftspartner, der Heiko von CryptoPanel, der macht die ganze Block-Explorer-Geschichte, dass es dann bei mir ankommt, mit die Zahlungen wurden getätigt. Mhm. Die Zahlungen landen aber direkt auf meinem HD-Wallet. Also er ist nicht ein Zahlungsdienstleister, sondern ist einfach nur, wie kann man sagen? Also ich habe so eine private Instanz, wie gesagt, ich bin kein Programmierer, das will ich nochmal anmerken, auch wenn viele Leute das denken, ich bin kein Programmierer. Jetzt laienhaft gesprochen, ich habe eine spezielle Instanz, wo nur meine Transaktionen überprüft werden. Also es ist nicht ein Block Explorer, den sich 5 andere Kunden von ihm auch noch teilen, sondern ich habe meinen eigenen, so dass meine Transaktionen nicht nachverfolgt werden können von einer dritten Partei. Mhm. So. Und das wird halt nur darüber abgewickelt, weil jedes Protokoll hat ja ein bisschen andere Eigenheiten, ab wann natürlich es dann gilt, dass eine Transaktion safe ist. Bei manchen Coins ist das schneller, bei anderen dauert es ein bisschen länger. Das muss alles gehandelt werden. Und wie der Zahlungsvorgang dann am Endeffekt abläuft, dass das auch wirklich 100% safe ist, weil nichts ist schlimmer, als wenn ich denke, das Geld ist da. Ja, ich kann natürlich immer händisch das Wallet aufmachen und nochmal nachgucken. Mhm. Aber bei vielen Transaktionen gleichzeitig wird es dann echt unübersichtlich. Und da braucht man halt dann natürlich eine professionelle Software, die tatsächlich einen echten Business-Use-Case standhalten kann. Also ich hatte davor eine, sagen wir mal, eine simplere Lösung, ja, obwohl simpel war es ja eigentlich auch nicht, aber die war ein bisschen instabil. Und wenn dann jetzt mehrere Bestellungen gleichzeitig kommen und dann einfach der Explorer abkackt, um es jetzt mal salopp zu formulieren, dann ist das schlecht. Weil wenn Kunden etwas bezahlen in Kryptos und dann keine Zurückmeldung bekommen, das Geld ist angekommen, sondern einfach 3 Stunden vergehen, jetzt in Anführungszeichen, die Krypto-Leute kaufen gerne in der Nacht ein. Das ist auch ein interessantes Learning, sind alles Nachtrollen, genauso wie ich. Mitternacht, 2 Uhr morgens, 3 Uhr morgens, so eigentlich, wenn die Leute pennen sollten, die Krypto-Leute sind online und bestellen Sachen. Wunderbar, das ist top. Aber dann natürlich, ich schlafe ja natürlich auch, als Familienvater kannst du nicht immer jede Nacht bis 4 Uhr morgens wach bleiben. Und wenn ich dann, bekomme ich dann früh morgens eine Mail, so, ja, irgendwie habe ich was gekauft und die Bezahlung ist immer noch nicht bestätigt, so, das ist natürlich schlecht. So, und dafür braucht man halt so eine richtige Software, die das auch richtig handeln kann und wo ich nicht irgendwie den ganzen Tag damit beschäftigt bin, das Ding zu warten, weil irgendwelche Kleinigkeiten sich geändert haben. Und das will ich, habe ich einfach gesagt, brauche ich einfach eine Lösung für, dass sich darum gekümmert wird und dass es professionell läuft und das halt CryptoPanel. So.
Okay.
Ja. Also in dem Sinne, es ist eine Art Third Party, aber ich habe die ganzen, habe die Private Keys, kontrolliere alles und die Privatsphäre ist gesichert. Ja. Das ist der wichtigste Punkt.
Okay, super. Dann vielleicht noch so als abschließende Frage, jetzt ist ja 2019 fast vorbei, ShopInBit wird dann ein Jahr alt. Hast du schon irgendwelche Ziele, Aspirationen für 2020?
Also mein derzeitiges Hauptziel ist eigentlich, shopinbit.com dann online zu bringen. Das ist ja für Q1 geplant, 2020, dass man die 80.000 Artikel oder mehr dann direkt bestellen kann und man dann wirklich dieses Online-Versandhaus-Gefühl hat, so wie man es eigentlich gewohnt ist, jetzt auch von anderen Shops. Also ich, so sehr ich auch stolz auf meine Arbeit bin, mir ist bewusst, dass shopinbit.de derzeit halt noch ein bisschen nerdig ist, um so nett zu formulieren. Also das Layout ist, ich habe das ja damals alles selber gemacht, bin auch super stolz drauf, aber es ist halt nicht für meinen Geschmack oder da, wo ich jetzt hin will, ist es nicht professionell genug. Und das soll halt der neue shopinbit.com Auftritt dann werden, was dann auch gleichzeitig eine volle Lokalisierung anbietet in Englisch, sodass unsere europäischen Kunden nicht unbedingt immer hin und her switchen müssen mit DeepL oder was weiß ich, was die Leute gerne zum Übersetzen verwenden, wenn sie nicht unbedingt in Deutsch mächtig sind. Ja. Außer natürlich die Holländer, die haben es wunderbar. Die haben keine Probleme mit der Webseite. Okay. Aber die sind auch, glaube ich, die einzigen. Genau, also einfach, dass man ganz bequem ohne Kundenkonto, mit der DSGVO möglichsten Privatsphäre, eigentlich sogar noch ein bisschen mehr, einkaufen gehen kann, im Internet, entspannt und alles funktioniert. Und du musst dich auch mit niemandem unterhalten. Ist okay, ich verstehe es. Die Kryptogemeinde, die wollen nicht unbedingt mit dem Kundenservice sprechen, wollen einfach nur einkaufen gehen können. Und das würde ich machen. Das ist so jetzt mein mittelkurzfristiges Ziel, ja.
Okay. Super, also liebe Zuhörer, falls ihr da mal draufschauen wollt, dann geht einfach auf shoppingbit.de oder klickt den Link in den Shownotes. Alles, was wir jetzt hier angesprochen haben, also die König von Deutschland Auswertung, dann den Artikel, wie man seinen Coin auf Shoppingbit listen kann, findet ihr auch in den Shownotes. Und genau, schaut euch einfach mal um, klickt euch mal durch. Vielleicht findet ihr den ein oder anderen coolen Hoodie, den ihr zu Weihnachten verschenken wollt. Machst du eigentlich einen Black Friday Sales?
Nee, wahrscheinlich nicht. Wir haben jetzt eine Weihnachtsaktion, die jetzt natürlich für die Weihnachtszeit ist, hauptsächlich auf Satoshi Goods. Bei der Elektronik kann es sein, dass vielleicht kurzfristig was kommt. Ich will jetzt nicht versprechen.
Okay. Also ihr braucht nicht zu warten mit dem Einkaufen, das ist die gute Botschaft. Genau, ich würde sagen, klickt euch einfach mal durch und Lawrence, ich sag herzlichen Dank für das Gespräch und für die exklusiven Insights, die du uns hierher gegeben hast mit dem Benutzung der Kryptowährung. Das war sehr interessant.
Gerne doch. Ich war sehr schön, mal wieder hier zu sein in eurem super Podcast. Okay. Kann ich nur jedem empfehlen. Ihr müsst nur eure Freunde empfehlen.
Ja, genau. Alles klar, dann vielleicht sehen wir uns bald schon wieder und bis dann.
Alles, was das Kryptoherz begehrt, findest du auf btc-echo.de. Bis zum nächsten Mal.